Bitte nicht am Mikrofon biegen. Ja, ich bemühe mich, ich bin geneigt, doch zu biegen. Vielen Dank der Band für diese musikalische Einstimmung. Und eigentlich decken sich die Lieder mit dem, was wir heute gemeinsam lesen und bedenken wollen. So ab dem 8. Januar beginnen ja die Neujahrsempfänge. Und wer im öffentlichen Leben steht, wie ich das nun mal so bei mir der Fall ist, dann häufen die sich. Und ich bin sehr froh, dass der erste Neujahrsempfang, an dem ich teilnehme, hier in der Gemeinde ist, in meiner Gemeinde. Ich habe ebenso gedacht, als ich die Lieder mitgesungen habe, das hat doch eine andere Qualität, unser Neujahrsempfang. Also wer die Lieder eben bewusst mitgesungen hat, der spürt, ja, wir sind eigentlich von einer anderen Welt. Und das macht mich eigentlich sehr froh, dass der erste Neujahrsempfang, den wir hier gemeinsam feiern, Jesus Christus in den Mittelpunkt stellt. Im Boten steht Psalm 23. Manche werden denken, da haben wir doch schon mal was von Martin gehört. Das ist richtig, und zwar im August. Heute soll der Teil 2 folgen. Und ich habe vorhin, bevor der Gottesdienst begonnen hat, kurz mit der Brigitte Wog gesprochen. Und sie hat gesagt, ich bin nur sehr gespannt, was du über die Schafe sagst. Denn die Brigitte Wog ist eine Fachfrau. Und eigentlich müsste sie jetzt die Predigt halten, aber sie hat mir gesagt, das traut sie sich nicht. Also Brigitte, wo sitzt du überhaupt? Ah ja, wenn ich was Falsches über die Schafe sage, dann kannst du mir das am Schluss dann sagen. Ja, in der ersten Bibelarbeit im August haben wir uns lediglich über einen kleinen Halbsatz aus Psalm 23 Gedanken gemacht, nämlich über den Halbsatz, der Herr ist mein Hirte. Und ich will ganz kurz nochmal so 2, 3 Schwerpunkte reflektieren, auf die ich Wert gelegt habe. Zum einen habe ich gesagt, David betet diesen Psalm aus der Perspektive eines Schafes. David schlüpft sozusagen in die Rolle des Schafes. Und der Hirte, das ist relativ einfach, das können wir aus dem Psalm so ablesen, der Hirte ist Gott. Und auch das hatte ich gesagt, es ist nicht irgendein Gott. In der damaligen Zeit gab es ja viele Götter, es wurde unwahrscheinlich viel angebetet, sondern David hat natürlich den Gott Jahwe im Blick, der Gott, der von sich gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und noch ein dritter Gedanke, da will ich auch noch dran erinnern, der mir ganz wichtig war. Ich muss an dem Ding doch mal biegen. So, jetzt fühle ich mich wohler. Der dritte Gedanke, auf den ich großen Wert gelegt habe, war, David hat nicht gebetet, der Herr ist irgendein Hirte, sondern er hat gebetet, der Herr ist mein Hirte. Die Betonung liegt auf dem Wörtchen mein. Und das unterstreicht die persönliche, die individuelle Beziehung, die David zu seinem Herrn hatte. Und ich habe im August 2, 3 Beispiele genannt. Mir fällt jetzt gerade konkret ein weiteres Beispiel ein aus der Zeit Jesu, wo auch dieses Mein, diese individuelle Beziehung des Christseins zum Ausdruck kommt. Als Jesus unterwegs war in einer Stadt und da sieht er den Zachäus auf dem Baum sitzen. Dann hat er gesagt, Zachäus, komm herunter, ich muss heute in dein Haus einkehren. Das drückt auch so diese individuelle Beziehung aus, die eben ja, unser Christsein ausmacht. In der heutigen Bibelarbeit wollen wir etwas tiefer in einzelne Verse des Psalms einsteigen. Es kann sein, dass sich vielleicht das eine oder andere wiederholt. Ich habe es nicht absichtlich gemacht, aber ich gehe auch mal davon aus, dass ihr die Predigt vom August nicht auswendig gelernt habt und mich jetzt also kontrolliert. Die Verse 1 bis 3 beginnen, der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche, so eine neuere Übersetzung, oder wie Luther übersetzt, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Die grünen Auen und die Wasserstellen. Bei uns ist das hier, jedenfalls in Eckweiler und in Daubach, überhaupt kein Problem. Da ist alles fett und grün. Ich habe ja selbst noch Tiere. Das ist also wirklich kein Problem. Das war in Palästina was anderes. Die grünen Auen und die Wasserstellen fielen in Palästina nicht vom Himmel. Vielmehr hat sich der Hirte in dieser kargen Landschaft durch geschickte Bodenbearbeitung einzelne Flecken des Landes fruchtbar gemacht. Er hat Wasserstellen gesucht, auch das wissen wir. Das Wasser ist dort knapp. Er hat vielleicht in harter Handarbeit das eine oder andere Rinnsal als Tränke für die Schafe hergerichtet. Und all das bedeutete für den gewissenhaften Hirten einen riesigen Aufwand an Kraft, Zeit und Mühe. Und der Hirte, der hat diese Mühe nicht gescheut. Er war überzeugt, meine Schafe können nur dann leben, wachsen und gedeihen, wenn ich dafür sorge, dass reichlich Grünfutter und Wasser zur Verfügung stehen. Wenn David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann meint er, übersetzt, übertragen, so wie der Hirte sich um die Grundbedürfnisse der Schafe kümmert, so engagiert sich Gott auch für meine Lebensgestaltung. Und ich fand es so toll, dass die Band eben auch ein passendes Lied dazu gesungen hat. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Das kommt da schon so ein Stück zum Ausdruck. Gott scheut keine Mühe, für mein Leben im übertragenen Sinne Weideplätze anzulegen und Wasserstellen herzurichten. Und diesen Gedanken, dass Gott sich um die Wasserstellen und um die Weideplätze kümmert, diesen Gedanken greift Jesus im Neuen Testament in seiner Rede über das Schätzesammeln und Sorgen in Matthäus 6 auf. Dort heißt es, ihr kennt diese Stelle, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und ich finde, das ist für einen Jahresanfang, für einen Neujahrsempfang in einer Gemeinde eine befreiende, eine mutmachende Botschaft. So wie sich der Hirte um die Weideplätze, um das Wasser kümmert, so kümmert sich Gott um mein Leben. Er kümmert sich um mein finanzielles Auskommen. Ich würde mal behaupten, das ist vielleicht bei uns noch nicht mal so das Problem. Wir leben eigentlich in recht guten Verhältnissen. Ich sage das einfach mal so. Er kümmert sich um meine beruflichen und geschäftlichen Perspektiven. Wir haben hier einige Selbstständige unter uns. Und bei Selbstständigen ist es so, wenn die nichts tun, dann läuft das Geschäft nicht. Oder wenn die Nachfrage nicht da ist, dann läuft das Geschäft auch nicht. Aber auch in unseren beruflichen Perspektiven, auch das ist ja für Menschen, die in der Arbeit, die im Leben stehen, immer wieder auch eine Frage. Darum kümmert sich Gott. Er kümmert sich um die großen Weichenstellungen in meinem Leben. Das ist gerade für junge Leute eine wichtige Frage. Es ist die Frage nach Ausbildung oder Studium. Was ist der richtige Beruf für mich? Es ist auch die Frage nach der Partnerschaft, nach der Partnerwahl. Er kümmert sich um die jungen Familien. Wir haben einige, die Kinder erwarten. Ich soll auch Opa werden. sagt man. Oder es ist so. Es ist so. Es ist so. Ja, das ist mitten im Leben und Gott kümmert sich darum. Ich glaube auch gerade, wer das erste Kind erwartet, das ist schon herausfordernd. So mächtig lang ist das bei uns ja auch noch nicht her. Aber auch wenn die Familie wächst, die Kinder zu erziehen sind, der Stress und all das, was damit zusammenhängt, Gott kümmert sich um uns. Und er kümmert sich auch um mich im Alter, wenn es um die Frage geht, wo und wie verbringe ich meinen Lebensabend. Auch mittlerweile nicht mehr alles selbstverständlich, dass man zu Hause bleiben kann und zu Hause sterben kann. Wir waren vor ein paar Monaten, paar Wochen im Altenheim in Bad Sobernheim. Ja, das ist auch, denke ich, herausfordernd. Gott kümmert sich darum. Schafe sind ziemlich dumm. Sie brauchen den Hirten. Ohne den Hirten gäbe es keine Weideplätze und Wasserstellen. Wir sind schlau, wir sind intellektuell viel besser aufgestellt als Schafe. Wir glauben, wir nehmen unser Leben selber in die Hand. Wir schaffen doch selber unsere Weideplätze und Wasserstellen. Vielleicht müssen wir es wieder ganz neu lernen, uns auf die Stufe der Schafe zu begeben und den guten Hirten bedingungslos unser tägliches Leben anzuvertrauen. Und da will ich gleich vor einem Missverständnis vorbeugen. Das bedeutet nicht, dass wir morgen bei unserem Arbeitgeber kündigen oder alle Rentner einen Brief an Andrea Nahles schreiben und auf die Rente verzichten. Gott will, dass wir unsere Kraft, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten zum Broterwerb einsetzen. Aber, und das können wir lernen, es geht um unsere Haltung. Es geht um unsere Herzenseinstellung. Und in diesem Sinne können wir von den Schafen viel lernen. Das Grünzeug und das Wasser für die Schafe führen aber auch noch zu einer anderen Sichtweise. Gott sorgt nicht nur für die irdischen Grundbedürfnisse, er stillt auch unseren echten Lebenshunger. Johannes 6, Vers 35 heißt es, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. In der Vorbereitung bin ich lange der Frage nachgegangen, was heißt das eigentlich? Jesus stillt den Lebenshunger. Das ist so eine Redewendung, die man in christlichen Kreisen oft hört. Könntet ihr die aus dem Stand beantworten? Ehrlich gesagt, ich muss noch weiter darüber nachdenken, um es abstrakt erklären zu können, was es heißt, Jesus stillt den Lebenshunger. Ich will aber eine persönliche Erfahrung weitergeben. Der Glaube an Jesus gibt meinem Leben ein festes Fundament und die Verheißung des ewigen Lebens eine Perspektive, die über das irdische Leben hinausgeht. Und das macht mich wirklich satt. Das kann ich von mir selbst so sagen und bestätigen. Das ist frisches Gras und klares Wasser für meine Seele. Und David hat recht, wenn er formuliert, er erquicket meine Seele. Und das schafft auch kein beruflicher Erfolg. Das will ich ganz klar sagen. Diese innere Zufriedenheit schafft kein beruflicher Erfolg, keine Karriere oder irgendein Schnäppchen, das mir gelingt und vielleicht viel Geld auf mein Konto spült. Und so sind die saftigen Wiesen und das frische Wasser in Psalm 23 zugleich eine Einladung an dich, Teil der Herde zu werden und dem guten Hirten zu folgen, weil wir wirklich satt werden, weil wir, wenn wir Teil der Herde sind, in den besonderen Genuss kommen, eben ja, diese saftigen Weideplätze und das Wasser zu genießen. Und Jesus hat einmal diesen Gedanken aufgegriffen auf dem Laubhüttenfest. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der versammelten Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Vielleicht ist dieser Gottesdienst ein Anstoß dazu, dieser Einladung zu folgen, an die Quelle zu kommen und satt zu werden. Der Psalm geht weiter, Vers 4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir müssen uns das jetzt einmal vorstellen, was das bedeutet. Da bekämpft sich eine Herde in Palästina durch eine enge Schlucht. Felsklüfte tun sich auf, es ist dunkel. Obwohl sich die Schafe in einer bedrückenden, vielleicht lebensbedrohlichen Situation befinden, sagen sie, uns mangelt es an nichts. Ist doch irgendwie komisch. Sie gehen durch Felsklüfte, sie gehen durch eine Schlucht, es ist kein Licht da, es ist dunkel und trotzdem sagen sie, es mangelt uns an nichts. Warum? Weil an der Spitze der Herde ihr Hirte vorangeht, weil sie ihn sehen und weil ihr Instinkt keinen Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit des Hirten aufkommen lässt. Und deshalb, weil sie vorne den Hirten sehen, deshalb können sie sagen, in einer schwierigen Lage, es mangelt an nichts, wir haben alles, was wir brauchen. Ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir als Christen das Leben realistisch sehen. Die grünen Weideplätze gehören genauso zu unserem Leben wie die dunklen Täler. Und der Psalm 23, das ist mir in der Vorbereitung so wichtig geworden, will auf keinen Fall suggerieren, dass Christen immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir sehen es ja selbst an David, der diesen Psalm geschrieben hat. Sein Leben war gekennzeichnet von wunderbaren Momenten. Denken wir nur an den Sieg über Goliath. Es gibt noch eine ganze Menge weitere Beispiele. Aber wenn wir an die Verfolgungsattacken durch Saul denken, dann war Davids Leben von den tiefsten Tiefen gekennzeichnet. Und trotzdem konnte David ausrufen, mir wird nichts mangeln oder ich habe alles, was ich brauche. Er wusste, ich bin unter der fachkundigen und fürsorglichen Leitung meines Gottes unterwegs. Und das ist entscheidend, auch wenn die äußeren Rahmenbedingungen meines Lebens sehr unangenehm sind. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einfach mal darüber nachzudenken, wie dein persönliches Leben momentan aussieht. Wenn die konkrete Lebenssituation eher einem dunklen Tal gleicht, dann, und da spreche ich auch aus Erfahrung, dann neigen unsere Gedanken eher dazu, die Warum-Frage zu stellen. Und was auch eine große Gefahr ist, wir beginnen uns mit anderen zu vergleichen. Wir schauen auf andere und denken, denen geht's viel besser, warum habe ich das oder jenes jetzt zu ertragen? Oder wir machen uns eigene Vorwürfe, weil wir glauben, wir hätten Fehler gemacht. Wir denken, wir neigen dazu, Gott anzuklagen. Psalm 23 lenkt unsere Gedanken in eine ganz andere Richtung. Er ermutigt uns, in Zeiten der dunklen Täler zuversichtlich auszurufen, mir wird nichts mangeln oder ich habe alles, was ich brauche. Warum? Weil ich mit der fachkundigen und fürsorglichen Leitung meines Herrn unterwegs bin. Und ich finde, das ist eine starke Botschaft für die nächsten 365 Tage in 2017. Ich habe alles, was ich brauche, weil ich mit der fachkundigen und fürsorglichen Leitung meines Herrn unterwegs bin. In diesem Zusammenhang noch eine Besonderheit. In Vers 4, dort beginnen die Wanderungen in den dunklen Tälern, wendet sich das Schaf direkt an den Hirten. Die persönlichen Fürworter, ich und du, bestimmen ab Vers 4 die Unterhaltung. Es kommt zu einem vertraulichen, zu einem innigen Zwiegespräch. Und das unterstreicht noch einmal die besondere Beziehung zwischen Schaf und Hirten. Gerade in den dunklen Tälern. Je bedrückender die Lebensumstände sich entwickeln, umso fester wird die Beziehung zu meinem Gott. Und aus Gesprächen auch mit Leuten hier in dieser Gemeinde, ich habe ein Gespräch ganz konkret vor Augen, ich möchte das jetzt hier nicht ausführen, wurde mir das auch so bestätigt. Und ich kann es auch aus dem eigenen Leben berichten, dass je bedrückender die Lebensumstände sich entwickeln, umso fester die Beziehung zu Gott wird. Und in dieser Situation dichtet David weiter, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso wird ein Schaf getröstet, wenn es den Stecken und den Stab des Hirten sieht? Das ist doch nur ein Gegenstand. Der Stecken des Hirten war wie ein Schlagstock, eine mächtige Waffe in der Hand des tüchtigen Hirten. Und er gebrauchte ihn zur Selbstverteidigung, um seine Schafe zu schützen. Er benutzte ihn auch, um widerspenstige Schafe zu bestrafen. Der Stab, der zweite Gegenstand, war eine lange Stange, der am Ende wie ein Spazierstock gebogen war. Der Hirte hakte den Stab vorsichtig um den Hals des Schafs und zog es dadurch näher zu sich heran. Er wurde auch dazu verwendet, die Schafe auf neuen Wegen zu leiten. Oder wenn ein Schaf von einem Felsen in gefährliche Wasser gefallen war, legte der Hirte das gebogene Ende des Stabes vorsichtig um den Hals des Schafes und brachte es in Sicherheit. Wenn der Hirte beide Hilfsmittel dabei hatte, dann diente das dem Schutz der Schafe. Beide Hilfsmittel verschafften Trost, Sicherheit und Geborgenheit. Und deshalb wurde ein Schaf, wenn es die beiden Gegenstände sah, offenbar getröstet. Es hat was, der Anblick hat was mit dem Schaf gemacht. Und die spannende Frage ist, wie können wir das in unser Leben übertragen? Gibt es Gegenstände, die uns trösten, die uns Sicherheit geben? Was sind die äußeren Zeichen, die Gott uns gegeben hat zum Trost? Mir sind ein paar Dinge eingefallen. Einmal die Taufe. Ist das ein äußeres Zeichen? Der Heilige Geist, Gottes Wort oder andere Dinge? Ich will auf zwei Dinge eingehen. Für Martin Luther war die Taufe ein solches Zeichen. Ich bin getauft. Mit Kreide soll Martin Luther diese Worte auf einen Tisch geschrieben haben, als ihn, was gelegentlich passierte, Zweifel an seiner Glaubensfestigkeit, an seinen theologischen Positionen und seinem Tun plagten. Meine Eltern haben mich als Säugling getauft oder taufen lassen. Und ich gebe deshalb auch ganz offen zu, für mich hat die Taufe oder diese Taufe nicht so die Bedeutung, wie das Martin Luther formuliert hat. Aber wir praktizieren heute die Glaubenstaufe. Hier werden Menschen getauft, wenn sie für sich entschieden haben, ich will diesem Hirten nachfolgen. Und ich glaube, eine solche Taufe kann in der Tat ein äußeres Zeichen sein, Stecken und Stab, die trösten, wenn meine persönliche Glaubensfestigkeit oder meine theologischen Positionen ins Wanken kommen. Für mich persönlich ist ein äußeres Zeichen die Bibel, das von Gott inspirierte Wort. Nicht die Bibel, sondern das Wort schafft in meinem Leben Trost, Hoffnung und Zuversicht. Ich lese Worte, die weisen mich zurecht, richten mich auf, andere Worte bewahren mich vor falschen Handeln und wieder andere Worte sprechen mir in den Fällen, in denen ich versagt habe, Vergebung zu. Und diese Worte, wenn ich sie hier lese, die spiegeln mir den guten Hirten wider. Es ist ein äußeres Zeichen, in dem ich das Wesen Jesu, das Wesen Gottes ablesen kann. Und wir haben ja in den letzten Tagen oder in den letzten beiden Wochen die Weihnachtsgeschichte gelesen, Lukas 1. Und ich muss sagen, mich haben die Worte von Zacharias, Elisabeth, Maria, dem alten Simeon und der Prophetin Hanna sehr ermutigt. Zum Beispiel das Wort, das der Engel an Maria richtete, Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Auch hat mich wieder neu fasziniert der alte Simeon. David hat ihn auch zitiert in seiner Weihnachtspredigt. Er hat mich fasziniert mit seinem Ausspruch, nun kann ich getrost sterben, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Es ist noch interessant, über andere äußere Zeichen nachzudenken. Was ist für uns Stecken und Stab? Das überlasse ich euch als Hausaufgabe. Die Krönung des Psalms kommt am Schluss. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Philipp Keller, ein Autor aus dem christlichen Bereich, schreibt in seinem Buch über den Psalm 23 dazu Folgendes. Der Psalm begann mit der freudigen, stolzen Aussage, der Herr ist mein Hirte. Und er endet mit der ebenso bestimmten, zuversichtlichen Behauptung, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hier ist ein Schaf, das mit seinem Los restlos zufrieden ist. Dankbar für die ihm zuteil gewordene Fürsorge. Es fühlt sich bei seinem Hirten so zu Hause, dass es sich mit keinem Gedanken nach einer Änderung sehnt. Das war für mich eine sehr wertvolle Auslegung. Das Schaf ist in der Herde zufrieden. Es fühlt sich wohl in der Herde. Es hat sein Haus gefunden. Es will da nicht mehr weg. Aber auch seitens des Hirten hat sich eine tiefe Liebe zu seiner Herde entwickelt. Er würde sich nie von einem seiner Schafe trennen. Gesunde, zufriedene, fruchtbare Schafe sind seine helle Freude. So stark sind jetzt die Bande zwischen ihnen, dass sie unauflöslich sind. Soweit Philipp Keller. Jesus hat im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 14 von sich aus gesagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Die Bande zwischen Jesus und mir sind unauflöslich. Und mit dieser Zusage beginnen wir mit einem frohen Herzen das neue Jahr 2017. Ich lese noch einmal die Verse 5 und 6. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.